Als aber der Sabbat vorüber war, kauft Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen, also am Sonntag, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Wie das Leben den Tod überwindet. Jetzt mal ehrlich. Also, das müsste man doch nennen, wie der Tod das Leben überwindet. Guckt doch mal euer Leben an. Ihr Leben, mein Leben. Wir investieren so viel Kraft und Energie in das, irgendwie was Lebendiges, Gutes zurechtzukriegen und es geht immer wieder kaputt. Ne? Man kann irgendwas aufbauen und dann kommt die Verwitterung und macht alles kaputt. Man kann sich einen schönen Garten basteln und dann lasst mal 2 Jahre ins Land gehen, dann guckt euch mal den Garten an. Kinder, wenn man nicht so viel Mühe reinsteckt, hat man mir gesagt, dann bricht das Chaos über diesen Menschen hinaus. Und dann, wie ist das mit unseren Beziehungen? Wie viel investieren wir? Und selbst die glorreichsten Beziehungen, die wir erleben und kennen, ist nicht am Ende der Tod, der große Auseinanderbringer, der Auseinanderreißer. Am Ende steht doch der Tod. Nicht das Leben überwindet den Tod, sondern der Tod das Leben. Vielleicht ist mancher hier und sagt, das kann ich nicht glauben. Ja, und ich finde es zutiefst berechtigt. Wie soll man sowas glauben können? Vielleicht ist aber auch mancher da und sagt, ich will das gar nicht glauben. Was das bedeuten würde, das würde meine ganze Welt, mein ganzes Weltbild auf den Kopf stellen. Ich mag das nicht. Das ist meine Erfahrung würde wegbrechen. Und vor allen Dingen, wie sollte ich mich diesem einen gegenüber verhalten? Ein Viertklässler von mir hat es gut auf den Punkt gebracht. Der hat zu mir gesagt, wo wir letzte Stunde über Auferstehung so ein bisschen geredet haben, macht man ja als Rallye-Lehrer und als Pfarrer, ist ja gut, ne? Und dann sagt er mir einfach so, ja, wo 2 Mädchen sagten, wie soll denn das geschehen? Da sagte er, das ist doch nur alles ausgedacht. Ist das nicht die leichteste Antwort? Ist alles ausgedacht? Hier, was wir eben gelesen haben. Ja, jetzt mal ehrlich, guter, netter Traum, aber nee, so war es nicht. Cool. Ich will nicht groß auf das der Auferstehung eingehen, sondern nur ganz kurz, weil heute ist das Wie, das Leben den Tod überwindet. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob und dass der Tod das Leben überwunden hat. Und deswegen nur ganz kurz was dazu. Erstmal, diese Berichte sind nicht einfach, da kann man nicht einfach sagen, die sind ausgedacht. Das ist schon verrückt, wenn man das liest. Wir überlesen das so schnell. Das waren 3 Frauen, die namentlich benannt worden sind. Das ist ziemlich untypisch für diese Zeit. Wenn ich was glaubhaft in dieser Zeit geschrieben hätte, hätte ich die Frauen weggelassen. Weil die nichts gegen Frauen, aber den Frauen hat man nun mal nicht geglaubt. Und wenn man geschrieben hat, das waren Salome und Magdalena und noch so andere Leute, dann heißt das eigentlich, das waren Fußnoten. Ne? Wenn unser einer eine Hausarbeit schreibt, dann macht er eine Fußnote ran und sagt, diesen cleveren Ausspruch und den Beleg dafür, dass das stimmt, habe ich aus folgenden Lexikon. Dann guckt man unten nach und guckt. Markus macht das und schreibt und sagt, ihr könnt sie nachfragen, die leben noch. Maria von Magdala, wisst doch, und Salome. An anderer Stelle macht er das auch, finde ich ziemlich clever. Das kommt in der Kreuzigungsgeschichte nur so am Rand, wer das Markus-Evangelium mal liest, finde ich total gut. Da heißt es, und da kommt so ein Typ und hilft ihm tragen. Simon von Kyrene, Vater von Alexander und Rufus. Warum steht das da? Genau das, warum da auch die Frauen mit Namen erwähnen. Das heißt nämlich so viel, weiß doch hier, der Vater von Alexander und Rufus, vielleicht ist er schon selber tot, aber Alexander und Rufus könnt doch hingehen. So knapp dahinter ist nach diesen Ereignissen das Markus-Evangelium entstanden, dass man noch fragen konnte. Und dann, guck doch mal, wie die weggekommen sind, die Frauen. Angst und Zittern. Irgendwer muss doch gesagt haben, ja stimmt, Jesus, dreimal hast du gesagt, du wirst von Toten auferstehen, jetzt gehen wir mal zum Grab und gucken uns die Chose an. Keiner. Also wenn ich einen Heldenbericht der Auferstehung geschrieben hätte und ich da drin vorkomme, dann hätte ich mich ein bisschen besser erscheinen lassen. Aber okay, das sind nur so kleine Sachen und ich will nur erinnern, in meinen Predigtzusammenfassungen habe ich es ein bisschen deutlicher und es gibt natürlich Literatur, die es noch besser kann und wir können nachher in den Fragen noch drauf eingehen, aber ich will trotzdem ganz kurz sagen, die Hauptindizien, finde ich, sind ganz kurz zusammengefasst hier auf diesem Chart. Das Grab war leer. Es gab Leute, die ihn gesehen haben und diese Leute wurden radikal verändert. Wie gesagt, wir werden jetzt nicht so groß darauf eingehen, aber wer sagt, ich will das nicht glauben, das ist nur ausgedacht. Okay, der muss so ehrlich sein und muss nicht sagen, Millionen von Menschen sind gestorben und keiner ist wieder auferstanden. Das ist kein Beweis gegen die Auferstehung. Man kann ihn nicht beweisen, aber dann muss man diese drei Sachen widerlegen und zwar gut argumentativ. Warum soll das Grab voll gewesen sein? So leicht ist das nicht zu erklären. Es war leer, es muss leer gewesen sein, sonst hätte sich der Bericht gar nicht verbreiten können. Wie kam es, dass Leute ihn gesehen haben? Und zwar so viele, über 500. Da ist von einer Gruppenhalluzination nicht mehr so leicht zu reden. An verschiedenen Orten. Das war keine so Massenpsychose. Und dann wurden die verändert. Radikal. Selbst wenn sie alles auf eine Lüge aufgebaut haben, dann frage ich mich, warum sind die meisten von ihnen gefoltert worden und umgekommen? Und keiner hat irgendwo mal vermerkt und gesagt, oh Mist, wir haben uns das ausgedacht. Bitte lasst mich leben, lasst mich leben. Das war ein großer Betrug. Haben wir nichts von. Aber diese kleine Gruppe und was sie gemacht haben, haben die ganze Weltgeschichte verändert. Okay, genug zum Das. Wir wollen heute über das Wie reden und das gucken wir uns an. Und Leute, ich stehe vor einer großen Herausforderung, wie das Leben den Tod überwindet. Also beim besten Willen, wir haben kein Material davon, wie er wirklich auferstanden ist, also wie der Prozess vonstatten geht. Und darüber kann ich leider nichts berichten. Zur Enttäuschung aller. Aber ich habe ein Gedicht mitgebracht, war noch nicht mal ein Gedicht, ein Ausspruch, eine Kartengruß, den ich letztes Jahr schon entdeckt habe und den werden wir jetzt gemeinsam betrachten. Und da, finde ich, steckt alles drin, wie das Leben, vielleicht nicht damals, wie Jesus den Tod überwunden hat, aber wie seine Auferstehung unseren Tod in unserem Leben und darüber hinaus überwinden kann. Da heißt es, im Ostergeheimnis wurzelt der Glaube, aus ihm schöpft die Hoffnung Kraft. Und in ihm findet die Liebe zu ihrer ganzen Fülle. Weil heute anders ist, lesen wir das alle jetzt nochmal gemeinsam laut. Also, ne, man muss ja was laut lesen, um sich das einzuprägen. Das ist die Gliederung der nächsten drei Punkte, ist ganz leicht. Also, deswegen, auswendig lernen, dann hat man die Predigt im Kopf nachher. Also, alle gemeinsam. 3, 4. Im Ostergeheimnis wurzelt der Glaube, aus ihm schöpft die Hoffnung Kraft. In ihm findet die Liebe zu ihrer ganzen Fülle. In ihm wurzelt der Glaube. Ostern wirkt Glaube. Und das ist die erste Sache, wie das Leben den Tod überwindet. Wir gehen mal davon aus, er ist auferstanden. Deswegen zünde ich jetzt auch die Osterkerze an. Er ist auferstanden. Wenn das stimmt, und es stimmt, dann ist das der Fixpunkt alles christlichen Glaubens. Er ist auferweckt und das heißt, er ist wirklich der, der er vorgegeben hat zu sein. Er ist der eine. Er ist wirklich Sohn Gottes. Die Auferstehung, dass er auferstanden ist von den Toten, das ist im Prinzip der Meisterbrief an Jesus. Das ist ein Zertifikat. Du bist es. Du hast gepackt. Oder es ist der Doktor. Sein Doktor. Und zwar Doktor des Universums und über alles, Menschen, Tod, Sünde, aber dann auch Leben. Du hast es geschafft. Das Zertifikat vom Vater ausgehändigt und damit beglaubigt. Du bist es. Und die Auferstehung sagt, wir können nicht an dieser Person einfach so vorbeidenken und können sie eben nicht zur Seite packen, sondern heißt, derjenige ist Herr des Universums. Und genau das machen die Christen danach. Sie nennen ihn Herrn. Und sie haben überhaupt keine Scheu davon, diesen Titel, der eigentlich dem Kaiser gebührt, ihm zu geben. Und sie sterben dafür. Aber sie erkannt haben, es gibt noch einen, der ist größer. Und ja, zuerst haben sie deswegen gezittert. Und später ist die Freude durchgebrochen. Aber nicht nur die Bestätigung, dass er der ist, der er ist, ist die Auferstehung, sondern Hoffnung heißt es auch, Glauben, dass wir nicht mehr getrennt sind von Gott. Es ist die Bestätigung, dass Gott und Mensch, diese Trennung der Beziehung überwunden worden ist. Warum? Ich habe am Karfreitag das hier vorne an so einem Flipchart gezeigt. Ich gehe extra mal ins Dunkeln. Wie der Sohn Gottes in das Dunkel hinabsteigt. Er steigt in das Dunkel der menschlichen Seele und des Menschseins überhaupt in die Sünde hinab, wird eins davon. Und er greift nach dem Menschen und der Mensch selber und mit seinem ganzen Sein zieht ihn sozusagen förmlich in den Tod, in die Gottverlassenheit hinunter. Und doch betet er am Kreuz, mein Gott, mein Gott. Und es ist, als ob er die Hand nach oben ausstreckt zum Vater. Es ist so wie, dich lasse ich nicht, aber dich will ich auch nicht lassen, obwohl ich dich nicht mehr sehe und nicht mehr spüre. Und er schreit. Für mich hört sich das an wie, ich halte mein Versprechen und ich halte euch beide. Hältst du deins auch, Vater? Und 24 Stunden keine Antwort. Stille. Und dann Ostern. Es ist, als ob die Hand des Vaters kommt und nachgreift und sagt, Deal. Und er reißt den Sohn ins Leben. Und mit ihm alle, die an ihm hängen und sagen, ich habe mich an Jesus festgemacht. Und es gibt nichts mehr, nicht die schlimmste Tat, der schlimmste Gedanke, kein verkorkstes Leben mehr, was ihn trennen kann, weil dieser eine schon in die Untiefen des Lebens gestiegen ist und rangezogen an das Herz Gottes. Wer zu ihm gehört, da gibt es keine Trennung mehr. Die Auferstehung heißt, du bist versöhnt mit Gott. Deswegen Wurzel allen Glaubens. Aber nicht nur das, es ist nicht Wurzel alles Glaubens, sondern es ist die Hoffnung. Die Hoffnung schöpft hier Kraft. Hoffnung. Hoffnung auf die eigene Auferstehung. Hoffnung davon, dass es eine leibliche Auferstehung gibt. Denn dieser eine ist körperlich auferstanden. Man konnte ihn anfassen. Wisst ihr, was das für jemanden bedeutet, der krank ist? Krank ist sein ganzes Leben? Der an die Grenzen seines Körpers kommt? Der leidet im Leben? Der vielleicht im Rollstuhl sitzt? Und er weiß, ich werde körperlich auferstehen. Jetzt fühle ich mich oft müde, K.O. Ich bin an meinen Grenzen. Ich leide unter dieser Situation und jener. Und dann, ich werde einmal auferstehen. Und es ist nicht nur die Hoffnung dafür, dass wir körperlich auferstehen werden, sondern der hofft, dass es eine Auferstehung gibt. Und deswegen, wie Jesus ins Leben gekommen ist und der Tod keine Macht hat, auch ihm das selber geschieht, der weiß, Hoffnung, dass dieses Leben eben nicht alles ist. Leute, dieser Gedanke befreit das eigene Leben. Warum? Nun, wenn wir keine Hoffnung haben, keine Hoffnung über den Tod hinaus, dann versuchen wir alles in diesem Leben reinzupacken, was nur geht. Und wir müssen auch hier alles rausholen. Ne? Und wenn dann eine, weiß ich, ne, irgend so eine Beziehung, könnte ja sein, irgendwie in die Brüche geht, dann ist man am Boden zerstört. Wenn ich nicht das aus mir rausgeholt habe, was ich rausholen wollte, nicht diese Karriere angeschrieben habe, die ich wollte, dann ist alles zu Ende. Und wie oft verbittern wir am Leben, weil wir nicht das haben, weil es nicht so vollkommen ist, nicht so gut ist und nicht das erreiche, was mir eigentlich zusteht. Und warum resignieren wir manchmal? Was für ein Druck ist manchmal dahinter? Oder warum können wir so oft nicht das Gute tun? Weil es so schwer ist, wenn Sicherheit Geld bedeutet. Wenn die Beziehungen, die einzigen Beziehungen, die wir haben, das Einzige ist, was im Leben zählt. Wie soll man das Richtige tun, wenn manchmal richtige Entscheidung bedeutet, auf Geld, auf Beziehungen, auf das Gute hier im Leben zu verzichten? Aber was ist mit jemandem, der hofft und sagt, nein, das Beste kommt noch, mein Herr ist auferstanden und ich werde ihm folgen. Er wird freier, er befreit das Leben. Ich muss nicht mehr hier alles rausholen. Und ich muss nicht darüber verbittern, dass ich eben nicht das vollkommene Leben hier habe. Und dass nicht alles gut verlaufen ist. Und dass Leute sterben und dass Leute verletzt werden. Dass ich selber begrenzt lebe. Und ich muss nicht hart darüber werden. denn das Beste kommt noch. Er lebt. Und solange ich ihn im Auge habe, weiß ich, das kann auch für mich Leben bedeuten. Und das befreit unsere Beziehung untereinander. Und das befreit mich, auch in schlechten Situationen. Das ist keine billige Vertröstung. Das ist Befreiung des Lebens, dieser Auferstehungsglaube. Und noch was, es ist nicht nur Hoffnung dahin, es ist aber auch Hoffnung im Leben. Wenn dieser eine, die stärkste Einbahnstraße, Gesetzmäßigkeit unseres Lebens durchbrochen hat, was würde das bedeuten für sie, für dich, wenn er in ihr Leben treten würde? Das lässt doch hoffen auf das Unmögliche im Leben auch. Vielleicht nicht immer. Vielleicht will er ja nicht immer. Keine Ahnung. Aber er kann eigentlich theoretisch immer. Was bedeutet das für deine, für ihre Begrenzungen? Ihr festgefahrenes Leben. Ihre Art zu denken. Vielleicht sagen sie, mein Leben ist verwirkt. Und ich habe mich irgendwo festgefahren. Ich bin in einer Sackgasse. Oder ich kann nicht anders. Er kann anders. Er hat die stärkste Gesetzmäßigkeit, die zerstörerischste Gesetzmäßigkeit, die wir kennen, durchbrochen. Er hat den, der uns alle in die Knie zwingt, in die Knie gezwungen, den Tod. Es gibt deswegen keine Endgültigkeit mehr auch für dein Leben. Kein Verzagen, es gibt Hoffnung in jeder Situation. Auf ihn gilt es, sich zu verlassen. Deswegen nicht nur Wurzel unseres Glaubens, sondern hier schöpft die Hoffnung wirklich Kraft bei diesem Ein, im Blick auf diesen Ein. Oh, was für eine mutmachende Sache. Doch nicht nur das, in ihm findet auch die Liebe zu ihrer ganzen Erfüllung. Wir sind schon ein paar Zettel weiter. Ich glaube, das ist so mein... die anderen Punkte sind auch super, aber das... Hier ist nämlich erstmal die Liebe Gottes mit gemeint. Ich habe es eben schon gesagt. In Ostern greift der Vater. Er greift nach dem Sohn und er zieht ihn aus dem Dunkel wieder an sein Herz. Das, was zusammengehört hat in alle Ewigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, war für eine gewisse Zeit getrennt. Dieser vollkommene Tanz der Liebe Gottes, die nie aufgehört hat, war irgendwie unterbrochen am Kreuz. Und dann auf einmal, wumm, zack, sind sie wieder zusammen und sie tanzen wieder in aller schöner Vollkommenheit zusammen und Einheit, sodass Gott wieder eins ist, Beziehung in sich und mit dem jeden, der an diesem Jesus hängt. In der Auferstehung erfüllt sich Gottes Liebe. Er kann lieben seine Menschen und alle, die sich an Christus festmachen, wie er es schon immer wollte. Das Rettungsprojekt ist geglückt. Aber nicht nur seine Liebe erfüllt sich, sondern auch unsere. Denn ihn können wir lieben wie nie und niemand anders zu uns zuvor. Eine kleine Unterscheidung hier an diesem Punkt. Ich kenne einige Leute, und wir haben immer oft darüber diskutiert, die sagen, ja, Christsein finde ich eigentlich ganz gut, noch diesen Jesus. Aber ich finde eigentlich besser, was er redet und was er gelebt hat. Und ich finde es irgendwie anstrengend, immer dieses mit diesem Kreuz und Auferstehen. Warum haben die ersten Christen davon so viel geredet, können wir das nicht weglassen? Das ist eine großartige Person gewesen. Und viele leben so Christsein. Aber dann ist Christsein Folgendes. Dann ist Christsein, ich orientiere mich an Jesus als dem Vorbild. Und er ist ein toller Mensch und ich versuche so zu leben. Oder vielleicht, ich entdecke, und das haben wir jetzt auch gemacht, ich entdecke Prinzipien, die ich dann auf mein Leben anwende. Daran, wie er mit dem Leben umgegangen ist. Und dann entdecke ich Prinzipien, vielleicht sogar göttliche Prinzipien, und so versuche ich das dann auch. Ein bisschen sowas haben wir immer wieder auch in den Expeditionen gemacht. Das heißt, wir haben ja alle gemeinsam Markus-Evangelium gelesen, also viele von ihnen, und haben das Markus-Evangelium studiert und ein Buch dazu gelesen. Und der Autor hat das oft gemacht. Er hat Prinzipien aufgedeckt. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber Leute, das ist nicht Christsein in seiner letzten Konsequenz. Ostern heißt nicht zu leben wie er. Ostern heißt, wir können leben mit und durch ihn. Das ist nicht irgendein Vorbild, das vor 2000 Jahren verstorben ist. Das ist der eine, der hier unter uns ist und lebt. Und das heißt, wir können in Gemeinschaft mit ihm leben und durch ihn, aus ihm heraus. Das ist verrückt und das ist Christsein. Ab da heißt es, wir können Beziehung leben. Naja, wir können ihn kennenlernen. Nochmal vierte Klasse. Selbe Situation, der eine Junge hat das hinten gesagt und die zwei Mädchen, mit denen ich dann noch so geredet habe, die meinten, ist ja gut und schön, ich würde ja gerne glauben, wissen Sie, ich bräuchte, nee, die Schüler sagen immer, wissen, weißt du, ja, weißt du, Herr Gerhard, weißt du, Herr Gerhard, der müsste mir auferstehen, dann würde ich das glauben. Also ich bräuchte auch mal so eine Auferstehung, also damit meinten die, dieser Jesus, ne? Nicht nur damals, sondern mir nochmal so auferstehen. Fand ich tolle Formulierung. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht geht das ja. Hast du ihn schon mal angesprochen? Ich kann es ja nicht sehen, aber du kannst ja reden vielleicht mit ihm. Ja? Und wir haben auch drüber geredet, was willst du dann mit ihm? Also dann ist er da und dann, was machst du denn mit ihm? Willst du ihn kurz Hallo sagen, bestaunen? So, oh, das einzige Exemplar der Auferstehung. Super. Bitte nicht füttern und dann weitergehen. Das ist ja keine Zoo-Erscheinung, sondern wenn, können wir ihm begegnen, aber dann kann ja sein, dass er auch was mit unserem Leben zu tun hat und was möchte. Aber wir können ihn kennenlernen. Er ist auferstanden. Du kannst ihn ansprechen. Du kannst ihn einladen. Du kannst sagen, du, der Herr des Universums, du, der das Leben gebracht hast, du darfst auch Leben von mir sein. Und das beginnt wirkliche Liebe. Wenn meine Tochter mal groß wäre und sagt, vom Papa habe ich viel gelernt und ich habe vieles gelesen und ich lebe jetzt so, wie Papa das geschrieben hat, in seinen tollen Büchern, hat er noch nicht, aber hat er vielleicht bis dahin. Nee, war ein Scherz. Dann fände ich das ziemlich traurig. Ich fände es schöner, wenn er sagen, wenn sie einfach kommen würde und sagt, lass uns zusammen leben, Papa. Wir leben manchmal Christsein. Ja, ich lese aus seinen Schriften und ich denke darüber nach, wir können mit ihm zusammen leben. Hier hat die Liebe ihre Erfüllung. Und noch eins, aber dazu muss ich mal im Zettel gehen. Noch eins. Das heißt auch Liebe zu dem anderen. Denn wenn dieser eine in unser Leben tritt, Leute, dann wird er genauso lieben, auch in und durch unser Leben, wie er das getan hat davor. Derselbe Jesus, heute hier, in ihr, in deinem Leben. Das wird nicht ohne Auswirkung bleiben. Du wirst nicht für dich allein sein können und bei dir bleiben. Der hat sein ganzes Leben gegeben, geopfert. Der wusste, worauf er sich einlässt. Sein ganzes Leben heißt Hingabe an den anderen. Und wenn der in dein Leben tritt, dann wird er es rumreißen. Es wird sozusagen aufgenommen in den ganz großen Liebestanz Gottes und wird zu den anderen Menschen führen. Und vielleicht wollen wir deswegen die Auferstehung nicht wirklich glauben, vielleicht nur im Kopf, aber nicht wirklich im Herzen, weil uns das zu riskant ist. Was ist, wenn der mit seiner Kraft und vor allem mit seiner Liebe anfängt, mein Leben umzukrempeln und zu sagen, jetzt, Johannes Gerhard, jetzt bleib mal nicht bei dir, da gibt es noch so viele andere und Mann, Ostern muss auch für andere werden, jetzt komm, jetzt geh auf. Ich habe alles gegeben, willst du nicht auch ein bisschen was geben? Und dann führt er uns ins Leben zu den anderen zu lieben. Auch darin will er Erfüllung haben und Erfüllung wirken. Ich finde das großartig. Ich finde es herausfordernd. Ich glaube, Ostern, wer sich darauf einlässt, der tritt in das größte Abenteuer des Lebens, weil er mit dem einzigen zusammentritt, der das Leben überwunden hat. Und es wird unser Leben auf den Kopf stellen. Es wird Glaube, Vertrauen, aber auch Hoffnung und Liebe. Lesen wir nochmal gemeinsam das Gedicht oder diese Sätze. 3, 4. Im Ostergeheimnis wurzelt der Glaube. Aus ihm schöpft die Hoffnung Kraft. In ihm findet die Liebe zu ihrer ganzen Fülle. Deswegen lasst uns nicht schauen auf das, was dich runterzieht. Nicht auf deine Schuld, nicht auf das, was du verbockt hast, sondern auf dem. Es wurde Frieden, Versöhnung errungen. Nicht auf dein Leben und das, was bisher war, die Vergangenheit, die Zukunft ist uns erkauft worden. Deswegen feiern wir Ostern. Unsere eigenen Schuld und Gefangenheit und Verranntheit, dem Tod und allem anderen zu Trotz und Gott zur Ehre. Der Herr ist auferstanden. Halleluja.